Hallo und herzlich willkommen mal wieder im Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Quang Pasch zu Gast. Quang ist Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland und Fridays for Future Berlin. Fridays for Future war bis zum Ausbruch der Corona-Krise das wohl alles bestimmende Thema in den Medien und auch sonst in unseren Köpfen sozusagen. Wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, gab es schon mal eine solche große internationale und so junge Bewegung, die Deutschland so dermaßen fast schon überrollt hat? Im Gespräch mit Quang versuche ich herauszufinden, wo die Motivation der Organisatoren liegt. Jenseits von Umweltschutz geht uns alle an, gibt es da sicherlich noch den einen oder anderen Aspekt. Ich schaue, wie funktioniert Fridays for Future eigentlich. Wir gehen auch darauf ein, wie diese Organisation sich finanziert und wie man diese Organisation organisiert, sozusagen. So viele Großevents mit Tausenden von Teilnehmern und eigentlich ist gar kein Geld dafür da, beziehungsweise das Geld muss ja irgendwo herkommen. Letztendlich, wie wollen Sie denn nun die Umwelt retten? Darüber sprechen wir und wir sprechen auch darüber, was bedeutet Umweltschutz für unseren Wohlstand beispielsweise. Flugzeugverbote und kostenlose Fahrräder für alle? Oder ist es doch ganz anders? Auf jeden Fall ist es ein hochspannendes Gespräch mit einem 19-Jährigen, der schon so weit über den Tellerrand geschaut hat, wie wahrscheinlich nur wenige von uns in diesem Alter. Interessant sind auch ein paar Anekdoten, die er so erzählt, aus dem Zusammentreffen mit den Mächtigen dieser Welt, der hohen Politik. Zum Beispiel war er im Umweltausschuss des Bundestages. Da schlafen manchmal auch Politiker, sagte er. Und interessant ist auch, wie so Politiker beispielsweise Praktikumsplätze, die sie zu vergeben haben, fast schon so ein bisschen wie eine kleine Bestechung einsetzen oder so ähnlich. Aber gut, hört selbst. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis dahin. Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Ich habe heute hier zu Gast Quang Pasch von Fridays for Future. Quang, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja. Danke für die Einladung.
Fridays for Future ist natürlich vielen unserer Hörer schon bekannt, zumindest vom Namen her. In Bezug auf deine Person bin ich mir da nicht ganz so sicher, um ehrlich zu sein, obwohl du ja durchaus eine gewisse Öffentlichkeit mittlerweile erreicht hast. Aber vielleicht hast du Lust, dich einfach mal persönlich vorzustellen und zu sagen, wer bist du und was machst du eigentlich so?
Ja. Gerne. Also ich bin Quang Pasch. Ich bin 19 Jahre alt und geborener Berliner, hier aufgewachsen und auch noch nie woanders gewohnt. Und ich bin seit Ende 2018 bin ich bei Fridays for Future dabei und jetzt auch einer der Pressesprechenden für die bundesweite Bewegung hier in Deutschland. Und man assoziiert mich, glaube ich, eher nicht mit dem Namen, also mit meinem Namen, sondern vielleicht eher mit Bildern, die man in der Tagesschau gesehen hat oder mit kleinen O-Tönen in den Medien, weil ich halt für die Bewegung spreche und nicht für mich als Person. Genau.
Okay, das heißt, du bist einer derjenigen, die noch komplett bei Fridays for Future sind und nicht wie, es gibt ja glaube ich so ein, zwei andere Kollegen von dir, die gesagt haben, so ich mache jetzt schon mal auch den Schritt in die Politik oder ich bin tatsächlich so eine Art Semi-Promi stehe für mich selbst. Das ist bei dir noch nicht der Fall. Du stehst für die Organisation, du sprichst für die Organisation und machst da noch kein Personal Branding sozusagen.
Genau, also es ist ja sowohl als auch. Also auf der einen Seite bin ich ja Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland und auch von Fridays for Future Berlin. Das sind auch natürlich klare Trennlinien. Aber es gibt natürlich auch jetzt immer vermehrt Anfragen, die dann wissen wollen, wer bin ich denn, was mache ich denn und wie kam ich überhaupt dazu? Und da trenne ich natürlich auch bei irgendwelchen Anfragen, wann spreche ich für die Bewegung und wann spreche ich über mich und meine eigene Meinung. Okay. Und so mache ich das jetzt auch hier im Podcast.
Okay, dann lass uns doch vielleicht kurz, bevor wir in die Fridays for Future Thematik ganz tief eintauchen, lass uns doch kurz noch über dich persönlich sprechen, beziehungsweise vielleicht hast du Lust, irgendwie da nochmal den Hörern so ein bisschen Background-Info zu geben zu dir und warum bist du dabei und warum machst du das, was du gerade machst?
Ja, also ich glaube, man kann sehr gut damit einsteigen, dass ja Fridays for Future sehr oft vorgeworfen wird, und auch kritisiert wird, dass wir zu weit seien, zu bürgerlich, zu privilegiert und zu akademisch. Und dieser Kritik stimmen wir eigentlich auch so zu, weil wir uns natürlich an die eigene Nase fassen müssen. Aber ich breche da aus diesen ganzen Stigmata hinaus, weil meine Eltern sind aus Vietnam. Ich bin sozusagen Arbeiterkind und jetzt auch natürlich Bildungsaufsteiger, weil ich jetzt auf dem Gymnasium war, dann Abitur gemacht habe in Berlin und jetzt an der Freien Universität studiere, Politikwissenschaften und Sonderpädagogik und mache jetzt hier bei einer Klimabewegung mit, obwohl ich eigentlich nie wirklich was zum Klimathema gelernt habe. Also was mich eher bewegt hat, war diese sozialen Ungerechtigkeiten, die Armut, Krieg, Frieden, all sowas, das ja natürlich meine Generation sehr doll bewegt hat. Also ich bin 19 Jahre alt, ich bin mit dem Internet aufgewachsen und wir sehen das ganze Leid auf dieser Welt, aber so Klima war in der Schule weder ein Thema noch wirklich im Internet. Also für uns waren es immer nur, ja, die Ökos. Und dann habe ich halt Gretas Rede gesehen im Internet und habe mich dann einfach dort selbst politisiert zum Öko- und Klimaschutz und Thema und bin einfach aus Interesse und Neugier zum ersten Klimastreik gegangen und fand das eigentlich alles sehr interessant und irgendwo doch verständlich, dass man vielleicht dafür auch auf die Straße gehen sollte. Und bin dann irgendwie dazugekommen.
Okay, du sagst Greta Thunberg, glaube ich, spricht man es aus, die sozusagen die erste Aktivistin von Fridays for Future. Was für eine Rede hast du da gesehen? Also die hat ja viele gehalten. Was hat dich da so bewegt? Welche war das?
Ich weiß gar nicht mal genau welche. Es war einer der ersten. Ich glaube, in Katowice, also in Polen, bei der UN-Klimakonferenz könnte es gewesen sein.
Okay.
Und ja, da war es noch. Sie hat im Sommer begonnen, 2018. Und in Deutschland kam es im Dezember 2018 an.
Ja.
Und ich glaube, so im Herbst habe ich mir das angeguckt und ich dachte mir so, die ist 16, also die ist jünger als ich und die meint es doch ernst. Also, wieso sollte sie sich so fühlen und so reden und so handeln, wenn es nicht ernst ist? Und deswegen, keine Ahnung, vielleicht habe ich die Initiative ergriffen zu googeln, vielleicht hatte ich Langeweile und habe einfach gegoogelt. Das weiß ich gar nicht mehr so genau, okay. Aber letztendlich habe ich irgendwie die Informationen gekriegt, okay, die mich aufgeklärt haben.
Okay, und vielleicht kurz, was ich noch nicht ganz verstanden habe, eben als du es so schilderst, du sagtest halt, du bist Arbeiterkind und Themen wie Armut haben dich stark bewegt, bist dann letztendlich aber in einer Klimabewegung gelandet, sozusagen. Das heißt, was dich gerade antreibt, ist das Gesamtgesellschaftliche oder ist es dann doch eher die Klimathematik, die für dich super wichtig ist?
Ich finde, wir sollten beides gar nicht mehr trennen. Ich glaube, der Diskurs sollte schon so weit geschaffen sein, dass wir Klimaschutz nur mit sozialer Gerechtigkeit angehen können. Also wenn ich über Klimaschutz rede, dann rede ich nicht über den Klimaschutz für wenn man es so harsch sagen möchte, für die Mutti mit dem SUV, die im Biomarkt einkaufen will.
Ja.
Sondern ich rede für den Klimaschutz, der allen zum Vorteil ist. Also wir hatten gestern, heute, wenn wir es aufnehmen, hatten wir gestern den Verdi-Streik, der Beschäftigten im ÖPNV.
Ja.
Und da sagen wir natürlich auch, klar wollen wir eine Verkehrswende, wenn wir über die Verkehrspolitik reden, aber es geht nur, wenn die Arbeitenden auch ordentlich bezahlt werden, weil sonst können sich die ganzen Busse und die Bahnen nicht, die werden nicht von selbst fahren und die werden auch nicht für uns mehr fahren, nur weil wir Klimaschutz wollen.
Ja.
Und sowas halt. Also wir sollten diese ganzen Themen gar nicht trennen. Klima ist letztendlich das, was uns alle bewegt, aber das hat ja Einfluss auf jeden Bereich unserer Gesellschaft und deswegen sollten wir ja auch diese ganzen Diskriminierungsformen, sozialen Ungerechtigkeiten und diesen Klassismus in der Gesellschaft mit angehen, weil wir sonst Klimaschutz nur für die wenigen betreiben und meistens dann für die, die ökonomisch abgesichert sind. Aber wir sollten Klimaschutz für alle betreiben, egal welchen sozialen Background. Also sei es ökonomisch oder auch natürlich von der Gesellschaft her wird man marginalisiert. Also ich bin ja auch sozusagen eine nicht weiß gelesene Person, ja, aber trotzdem hier in Deutschland geboren und erfahre trotzdem ja Rassismuserfahrung. Und wenn der Klimaschutz bedeutet, dass mir verboten wird, meine Verwandten in Vietnam zu besuchen, dann ist es irgendwo auch ja eine Gerechtigkeitsfrage und eine Frage von, wollen wir zu so einer Gesellschaft kommen? Und ich glaube eher nicht.
Ja, okay. Und jetzt vielleicht da zur Einordnung, diese Position, die du jetzt gerade beschrieben hast, die sind sowohl deine als auch die von Fridays for Future? Oder ist das eher das, wo du sagst, dafür stehst du persönlich, Fridays for Future ist nochmal ein Tick anders aufgestellt?
Gute Frage. Also ich würde sagen, Fridays for Futures Position ist natürlich Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit, sowohl national als auch global. Jetzt spezifisch auf die Flugthematik ist es eher noch sehr kontrovers und noch nicht ausdiskutiert, aber wenn wir jetzt über die Verkehrswende mit dem ÖPNV-Streik reden oder über andere Themen wie natürlich auch Antirassismus, Feminismus, Antifaschismus, dann ist es schon irgendwo Konsens. Es ist vielleicht nicht offiziell in der Forderung drin, aber es ist schon der Konsens in der Bewegung, dass wir natürlich wissen, dass vor allem Frauen im globalen Süden ausgebeutet werden.
Ja.
Und jetzt nicht hier die Mutti im Berliner Prenzlauer Berg oder so.
Ja, ja. Ich sehe oder ich höre die Hipster, die haben es dir so ein bisschen angetan. Und da schaust du ganz genau hin. Aber ich denke, das ist ja auch okay. Sollte man ja eh sich gegenseitig in einer Gesellschaft beobachten, kennenlernen und dann auch gegenseitig kritisieren dürfen. Das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Aber zurück zu dir und der Organisation Fridays for Future. Was mich interessiert in dem Zusammenhang ist auch, ihr habt da ja quasi eine neue Bewegung auf die Beine gestellt, riesig groß, super viel Unterstützung, super kontrovers, aber auch gesehen von vielen Leuten, mit, ich sag mal, Forderungen, die sich in großen Teilen auch in anderen Organisationen wiederfinden. Ja, irgendwie, ich hatte jetzt hier im Podcast auch schon den Jürgen Trittin von den Grünen, ich hatte aber auch die Friederike Schier von der Partei Volt und ja, irgendwie das eine oder andere gibt es da draußen auch noch. Es gibt noch Organisationen wie Greenpeace oder Foodwatch, alle, die sich so grundsätzlich um das Thema gesundes Zusammenleben, nenne ich es mal, kümmern. Und wo ordnet ihr euch da ein? Warum braucht es euch noch? Warum hättest du nicht sagen können, Mensch, irgendwie Volt ist eine super Geschichte, da mache ich mal mit oder ich gehe zu den Grünen oder zu Greenpeace oder zu wem auch immer. Warum braucht er es nochmal Fridays for Future?
Also ich glaube, die Antwort, die am offensichtlichsten ist, ist natürlich, Fridays for Future ist eine sehr junge Bewegung. Viele von uns sind weder wahlberechtigt noch eigentlich im Alter einer Partei einzutreten. Also das ist natürlich das, was natürlich ja überwiegt, das Alter der Bewegung.
Ja.
Anders gesehen aber auch, wenn wir natürlich tiefer in die Debatte gehen, keine Partei im Bundestag erfüllt ja die Maßnahmen oder die Punkte, um 1,5 Grad einzuhalten, das Ziel, was im Pariser Klimaabkommen unterschrieben wurde. Weder die Grünen noch die Linken noch eine andere Partei.
Okay.
Und deswegen sind wir ja parteiunabhängig und wir sehen unsere Verbündeten natürlich dann eher dort bei denen, die schon vor uns Klimaaktivismus betrieben haben, Greenpeace, BUND und so weiter. Aber auch dort muss man sagen, die sind nicht perfekt und wir sind auch nicht perfekt und die sind aber auch natürlich sehr alt und sind schon, man kennt die schon und die haben natürlich schon ein Stigma.
Yeah.
Und sind natürlich auch ein Verein oder eine NGO.
Yeah.
Wir hingegen sind natürlich eine soziale Bewegung. Also wir sind, es fällt ja auch auf das Wort Graswurzelbewegung, wir sind von einer Jugendlichen in Schweden entstanden und das ist eine Bewegung auf der ganzen Welt, die von jungen Menschen getragen wird und die auch weiterhin, wenn wir in Deutschland reden, eine sehr lose Bewegung ist. Also wir sind nirgendwo eingetragen in einem Register, sondern halten uns eigentlich selbst mit unseren eigenen Strukturen und verstehen uns eigentlich auch eher als Sprachrohr der Wissenschaft, weil die Wissenschaft einfach lange ignoriert wurde, vor allem die Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wir letztendlich nicht das Rad neu erfunden haben und genauso wenig Forderungen gestellt haben, die von uns ausgedacht sind, sondern Wir fordern das, was die Wissenschaft fordert, was ja die Regierung auch selbst unterschrieben hat.
Ja.
Und wir bestehen halt aus jungen Menschen, die zum ersten Mal vielleicht auch politisch partizipieren und diese Demokratie auf den Straßen nehmen und ja. den Protest von diesen, des zivilen Ungehorsams und zwar Freitag sozusagen die Institution zu bestreiken
ja.
als junger Mensch.
Okay.
Also das ist ja natürlich viele Faktoren, die einfach neu sind, aber der Inhalt und die Motivation ist natürlich nicht neu. Und aber es ist ja auch toll, also wir leben in der Demokratie, unser Pluralismus macht das ja aus, dass wir entstehen konnten ohne große Repression und dass wir auf die Straße gehen können und dass wir uns nicht irgendwo einordnen müssen in eine Partei oder in eine NGO, sondern dass wir natürlich Bündnisarbeit mit den NGOs machen können, aber natürlich auch ganz andere Ideen und Vorstellungen haben als zum Beispiel Greenpeace.
Ja, okay. Und vielleicht nochmal irgendwie die ja ändern können oder zumindest irgendwie an den Hebeln der Macht, dichter dran sind, sind ja die Parteien, aber da habe ich dich richtig verstanden, da würdest du sagen, keine Parteien, nicht mal die Grünen, die dieses Label ja sehr stark vor sich hertragen oder gedrückt bekommen, je nachdem aus welcher Perspektive man drauf schaut, nicht mal die sind sozusagen aktiv genug, was den Klimaschutz angeht und was die in Paris vereinbarten Ziele, deren Erreichung sozusagen angeht.
Ja, nicht mal die. Also das sagt jetzt nicht die Bewegung, sondern das sagt ja die Wissenschaft. Also
ja.
wir haben uns die Programme gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angeguckt, der Parteien, die im Bundestag sind und auch demokratisch sind, das noch hinzu. Und da gibt es leider kein Programm, welches diese ja Herausforderungen der Klimakrise erfüllt. Also auch bei den Grünen müssen wir leider sagen, dass wir es weder im Programm sehen, noch aber auch in der Führungsriege. Also wenn ein Robert Habeck mich durchgehend als seinen Kollegen bezeichnet, obwohl ich weder in der Grünen Partei bin, noch mit ihm eigentlich sicher gehen kann, dass er sozusagen Paris einhalten möchte und dann aber auch gleichzeitig sehe oder die Bewegung gerade sieht, dass natürlich die Grünen mit Hinblick auf die Bundestagswahl immer weniger radikal ehrlich werden, sondern eher ja einen Kuschelkurs mit der Union gerade eingehen und sozusagen eine Koalition abwägen können mit der Partei, die seit Jahren regiert und diese Klimaziele selbst nicht einhalten kann, dann sehen wir da eher das Risiko des Opportunismus und der Verfehlung der Klimaziele. Und auch dort, du hast es gerade gesagt, die Grünen sind dafür ja bekannt und sind immer ja vor allem auch mit dem Rückenwind von der Bewegung sehr, sehr groß jetzt geworden in den letzten Monaten und Jahren.
Ja.
Und da ist es eher enttäuschend, macht mich eher wütend, weil wir sind parteiunabhängig und die haben trotzdem von uns profitiert, aber lassen uns jetzt in Anführungszeichen so im Stich, obwohl wir natürlich nicht abhängig von denen waren.
Ja, ja. Okay, also das heißt, die Aussage, die lassen euch im Stich, ist bezogen auf, wenn ich es richtig verstehe, man hat zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, ihr habt gemeinsame Ziele oder ähnliche Ziele, ihr verfolgt sie konsequent weiter, die Partei oder die Parteiführung der Grünen eher nicht, weil sie stärker auf die Ergebnisse oder die möglichen Ergebnisse einer Bundestagswahl schaut. Kann ich das so? Habe ich
genau.
das richtig verstanden? Okay.
Genau, also wir sind natürlich, wir verstehen uns natürlich als Partei unabhängig und wir wünschen uns natürlich, dass jede Bundestagspartei oder auch jegliche andere Partei in Parlamenten Klimaziele hat, die Paris-konform sind. Aber jetzt die Erfahrung zeigt uns, dass natürlich eher die linkeren und progressiveren Parteien uns auch irgendwie sympathisch sind, also die auf uns auch zugehen und mit uns reden wollen und uns nicht durchgehend kritisieren und fertig machen. Also SPD, Linke, Grüne sind die Parteien, die von Anfang an uns unterstützen und mit uns reden wollen. CDU ist immer nochmal so eine Sache für sich. Die FDP hat sich ja auch sehr hin und her entwickelt, was die Position zu Fridays for Future angeht, und über die AfD müssen wir, glaube ich, gar nicht reden.
Okay. Inwieweit ist es halt so, dass ihr sagen würdet, ihr seid eine Organisation, ihr seid auf der Straße, aber ihr seid halt nicht im Parlament, also ihr könnt keine Gesetze forcieren. Sagt ihr einfach, wir machen so viel Druck an der ganzen Front, dass egal welche Partei, aber irgendeine wird dann schon sagen am Ende des Tages, die Fridays for Future Klimaziele oder auch die sozialen Ziele, die du ja vorhin auch genannt hast, die nehmen wir mit in unser Programm auf. Ist das eher euer Ziel, dann dort an breiter Front Druck zu machen?
Naja, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist halt, Paris einzuhalten und die Klimakrise irgendwie so aufzuhalten, dass es noch humane Zustände sein werden, wenn ich erwachsen bin. Aber ja, du hast es ja gesagt, also die an der Macht sind, also in der Politik sind, die in der Regierung sind und in den Parteien sind. Aber es ist halt ein langer Prozess und so naiv sind wir auch nicht mehr, dass wir denken, wir gehen auf die Straße und dann ist es nach 3 Wochen geregelt. So ist es ja leider nicht.
Ja.
Es gibt natürlich viele Hebel. Also was wir wollen, ist erstmal, dass die Wissenschaft gehört wird. Also in der Pandemie sehen wir, man kann sehr gut auf die Wissenschaft hören und trotzdem demokratisch agieren.
Ja.
Und auch natürlich nahezu Ausnahmezustände des Lebensstils einschränken. Und das wollen wir ja gar nicht. Also wir wollen ja nicht eine Gesellschaft, die mit einem Lockdown irgendwie auskommen muss und wo die Mobilität auch komplett eingeschränkt ist. Das wollen wir ja nicht. Und wenn wir jetzt handeln würden und wenn die jetzt mit Hinblick auf die Bundestagswahl da, die Koalition, auch so handelt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen werden, dass dort agiert wird, dass ja auch Zivilgesellschaft mit eingebunden wird und auch die Wirtschaft mit eingebunden wird, dann können wir erst ein solidarisches Miteinander erzielen. Also wir können nicht nur auf die Politik schauen und genauso kann die Bewegung die Verantwortung nicht tragen, die Politikerinnen und Politiker vor sich hinzutreiben, sondern wir erhöhen eher den Druck, dass was gemacht wird und dass diese Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Bereichen der Gesellschaft gesehen werden.
Ja.
Letztendlich sind wir auch erstens nur eine Bewegung und zweitens sehr junge Menschen.
Ja, ja. Auch da meine persönliche Meinung, unabhängig vom Alter, ist gesellschaftliches Engagement ja durchaus, durchaus wichtig. Ja? Und da kann man dann irgendwie, allein weil man sich engagiert, das kann einem sicherlich nicht vorgeworfen werden, weil man dafür zu jung ist.
Genau, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, vor Fridays for Future war eher schon der gesellschaftliche Konsens, ja, meine Generation ist sehr unpolitisch und eine ganz andere Riege an Menschen. Und ich glaube, es ist doch unfassbar toll zu sehen, wie sich in den letzten Jahren Menschen, junge Menschen politisiert haben und diese Demokratie auch endlich mal gelebt haben. Also wir lernen was von Demokratie, wir wachsen in einer friedlichen Welt auf, beziehungsweise eher in einer friedlichen Region. Also vor unserer Tür gibt es keinen Krieg. Und für viele wirkte das, glaube ich, so, dass meine Generation ja gar nicht diese Vorteile und Vorzüge der Demokratie und des Friedens sieht vor der eigenen Haustür. Und dass jetzt so junge Menschen so aufgeklärt, so mündig und so engagiert sind, ist doch auch toll. Also es zeigt doch, wie toll diese Demokratie ist. Und das sollte doch eigentlich ein Vorteil sein. Also
Okay, das zusammengefasst, du sagst, vor ein paar Jahren wurde deiner Generation vorgeworfen, ihr interessiert euch nicht für Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge, sondern, ja, ich sag mal mit meinen Worten, ihr seid einfach nur so eine konsumorientierte Masse. Und das hat Fridays for Future, also das Fridays for Future zeigt, dass das eben nicht so ist und das ist ja eine gute Entwicklung. Das ist so meine Zusammenfassung deiner Worte. Wenn ich das nehme und dann aber mal gucke auf die Reaktionen, die Fridays for Future auch provoziert, und da so Aussagen wie, naja, Freunde, überlasst mal den Klimaschutz denjenigen, die Ahnung davon haben, oder seid froh, dass ihr aufgewachsen seid in so einer friedlichen Umgebung und jetzt hört mal ein bisschen auf rumzumeckern. Ja, wie siehst du diese Rückmeldungen, die da kommen aus der Gesellschaft? Die sind ja nicht zwingend positiv.
Ja, also ich glaube, diese sehr kritischen Rückmeldungen finde ich sehr toxisch. Also was wollen die denn? Man kann es ja irgendwie nicht keinem recht machen anscheinend. Also jetzt sind wir plötzlich politisch, jetzt sind wir plötzlich gelebte Demokratinnen und Demokraten und dann ist es anscheinend wieder zu viel.
Ja.
Dann wir wieder die stillen Untertanen in der Schule sein und einfach lernen und dann studieren und dann in die Arbeit gehen, im Büro sitzen und einfach nie irgendwas gemacht haben. Also man kann es diesen Menschen mit dieser Kritik ja irgendwie gar nicht recht machen. ich hau da lieber eher auf konstruktive Kritik, die dann sowas sagen wie so, ja, es ist wichtig, aber ihr könnt doch in die Schule gehen und dort dann irgendwas reißen und dann irgendwie Klimaschutz studieren, ja, in irgendwelchen Bereichen und dann was machen. Aber diese Zeit haben wir ja leider nicht. Also ich glaube, meine Generation hat gesehen, dass es sich um eine Klimakrise handelt oder eine Klimakatastrophe und dass die Zeit uns davonrennt. Also die Wissenschaft sagt, wir haben nur noch 10 Jahre ungefähr,
ja, um
ja, das Ruder noch zu reißen. Und klar gab es Greenpeace, klar gab es noch andere Organisationen, aber man muss ja auch jetzt realistisch sein, Fridays for Future hat den Diskurs enorm gewandelt. Es ist kein Nischenthema mehr, sondern es hat das, die Bewegung hat es geschafft, dass alle drüber reden können, ohne dass es jetzt gesagt wird, ach, du bist so ein Öko oder das ist halt so ein Nischenthema. Das ist es halt nicht mehr. Es ist halt in der gesellschaftlichen Mitte angekommen und junge Menschen haben das erreicht und ich glaube, das sollten wir uns zugute tun. Ob wir jetzt realpolitisch was erreicht haben, ist nochmal eine andere Frage.
Ja, okay. Das heißt, zusammengefasst, die Wahrnehmung des Themas habt ihr ganz stark gepusht. Die ist jetzt in der Gesamtgesellschaft sozusagen angekommen. Die Maßnahmen, die daraus abzuleiten sind, die lassen aber noch auf sich warten, sozusagen.
Ja,
okay.
Genau. Vielleicht. Und ich würde noch anfügen, wenn man den Diskurs ankurbelt oder nach vorne rückt, dann pluralisiert das ja auch. Also da sind ja nicht plötzlich alle dafür und das wollen wir ja auch nicht, aber Menschen haben wenigstens drüber geredet und diskutiert und das ist ja auch ein Erfolg, wenn Menschen drüber reden. Das ist ja auch Demokratie. Also, dass Menschen plötzlich über die Klimakrise reden und über die Herausforderung und wie wir es lösen können und darüber dann eigentlich diskutieren, das ist doch eigentlich auch mal ein Erfolg. Also davor haben wir nie darüber wirklich geredet, sondern alle waren nur so, ja, den Klimaschutz, den müssen wir auch irgendwann mal machen.
Ja, okay. Wenn vielleicht nochmal auf die Frage von vor ein paar Minuten zurückkommend, die Kritik, die euch häufig ja entgegenschlägt, geht ja ganz stark oder basiert ja auch ganz stark auf Aussagen, die aus eurer Organisation kommen, die in etwa so die Tonalität haben wie: Ihr da draußen, also ihr Alten, ihr habt uns unsere Zukunft gestohlen, weil ihr das Klima nicht schützt. Und das werfen wir euch vor. Und als Rückkoppelung kommt dann, liebe Kinder, in Anführungsstrichen, bitte beachtet doch mal, dass ihr die erste Generation seid, die komplett im Frieden mit extrem hochwertigen Konsum und Entertainment sozusagen aufwächst und sozusagen sich in einem Wohlfühlbecken befindet. Bitte wisst das doch zu würdigen. Wie gehst du damit um? Oder wie geht ihr damit um?
Der Generationenkonflikt ist ein sehr schwieriges Thema bei uns. Also klar, wenn wir versuchen, das nicht zu emotionalisieren, diese Debatte, dann ist es ja schon, vor allem hier in der westlichen Welt, eine Sache der Generation. Also wir sind in eine Welt reingeboren worden, wo die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik auf CO2 setzt. Wir setzen auf Emissionen, wir setzen auf Technologien, die CO2 emittieren.
Yeah.
Und die Demografie hier in westlichen Ländern ist ja auch eher, dass die Gesellschaft immer älter wird. Und klar sind die Älteren oder die Einzelpersonen nicht daran schuld, dass jetzt die Klimakrise ist, weil das hat ja natürlich schon, die Ursprünge sind ja schon in der Kolonialzeit, in der Industrialisierung. Aber ich glaube, der Vorwurf liegt eher daran, wenn wir sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Der Vorwurf liegt da eher, dass in der Politik und in der Wirtschaft nicht gehandelt wurde. Und das sind ja immer noch die alten Generationen. Also
yeah.
Wenn wir uns jetzt die Parlamente anschauen, dann sind es halt eher 50-, 60-Jährige. Und wenn wir in die Wirtschaftsränge ganz oben anschauen, dann sind es auch nicht junge Start-up-Unternehmer, sondern halt auch ältere Herren vor allem.
Ja,
und
ja.
Da eher die Generation zu sehen. Also nicht die Generation klar zu pauschalisieren und zu sagen, meine Omi, die Nachbarin da, die ist daran schuld, sondern eher die jetzt an der Macht sind und auch an der Macht waren, haben nie was geändert, obwohl die klare Faktenlage seit 40 Jahren zum Klima da war. Und obwohl wir tagtäglich irgendwie neue Meldungen sehen von dort brennt was, dort schmilzt was, dort ist eine Dürre und so weiter.
Ja.
Und da sehen wir ja den Generationenkonflikt.
Okay, aber kannst du verstehen, dass jemand, der sagt, Mensch, ich bin jetzt, keine Ahnung, irgendwas zwischen 50 und 60, ich habe die letzten 30 Jahre 40, 50, 60 Stunden in der Woche gearbeitet, hart gearbeitet, um meinen Kindern, der Generation nach mir und mir selber auch irgendwie ein auskömmliches Leben zu verschaffen in Wohlstand. Und das bekomme ich jetzt um die Ohren gehauen, sozusagen. Das fühlt sich nicht gut an. Kannst du das verstehen?
Ich kann das total nachvollziehen. Also wir sind nicht die Generation Anti-Wohlstand und wir sehen auch Klimaschutz nicht als Tunnel oder als Einbahnstraße, sondern was wir fordern, ist ja meistens die Dekarbonisierung und den Ausstieg aus bestimmten Technologien.
Ja.
Aber was wir auch sagen, wo wir aussteigen, müssen wir auch einsteigen. Also wenn wir aus der Kohle aussteigen, müssen wir auch irgendwo einsteigen. Und das heißt auch, dass die Kohlekumpel ordentlich bitte gefördert werden sollten und nicht nur die CEOs der Kohlekonzerne.
Ja.
Wenn wir sagen, dass wir weniger fliegen wollen, dann heißt es nicht, Flüge zu verbieten und dann nichts mehr zu ändern, sondern das heißt, dass wir Schritt für Schritt den Flug nicht mehr attraktiv machen und dafür aber auch ÖPNV und ja Züge und Co. ausbauen müssen. Also wir müssen immer diese Binarität von, ja, wir gehen irgendwo raus, aber müssen dann irgendwo das Geld reinmachen.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass Wohlstand gleich heißt, dass ich CO2 emittieren muss. Also wir können ja auch nachhaltig Wohlstand haben.
Ja.
Das schließt sich ja nicht aus. Also klar, Elektro ist jetzt nicht das Allheilmittelwunder, weil natürlich auch dort Ressourcen abgebaut werden, aber ob ich jetzt ein Elektroauto habe, was genauso teuer ist wie ein dieselbetriebenes Auto, es ist ja der gleiche Wohlstand, wenn man jetzt sehen möchte, dass ein Auto einen super glücklich macht. Also diese Debatte finde ich eher nichts führend. Wir sollten doch eher darüber reden, was wollen wir alle gemeinsam, wo sind unsere gemeinsamen Punkte und wie können wir das erreichen mit einer Nachhaltigkeit.
Okay, das heißt, Wohlstand ist super, aber Wohlstand sollte basieren auf klimafreundlicher Technologie. Möglichst.
Genau.
Kann man das so zusammen.
Und okay. Dann, wenn wir das Naturwissenschaftliche haben, dann wäre es auch ganz gut, wenn wir die Moral, die Ethik und ja, die soziale Frage mit drin haben. Klar macht das Ganze viel komplexer, aber wir müssen auch darüber reden, dass natürlich wer und was wird wo wie produziert. Also klar ist es wichtig, jetzt die Verkehrswende anzutreiben, aber wenn ich einen Elektrobus bestelle für die für den ÖPNV, dann muss man auch halt bedenken, dass die Batterien vor allem von Kindern im globalen Süden abgebaut werden, die Ressourcen.
Ja.
Und da natürlich auch transparente und menschenfreundliche Lieferketten zu haben und zu sagen, dass auch bis in die letzte Kette rein, die Menschen nicht ausgebeutet werden dürfen. Und dann denke ich, dass wir, es klingt nach einer Utopie, aber ich glaube, Menschenrechte dürfen keine Utopie sein, sondern sollte eigentlich der Wunsch aller Menschen sein. Und so können wir, glaube ich, auch solidarisch und mit dem Wohlstand hier im Westen leben.
Das klingt aber schon auch tatsächlich nach einer sehr, sehr großen Herausforderung. Und im Prinzip würde das ja auch in großen Teilen bedeuten, das aktuelle Wirtschafts- und Gesellschaftssystem einmal so komplett auf den Kopf zu stellen und einmal umzudrehen, sozusagen. Anders formuliert, große gravierende Veränderungen vorzunehmen, weil es, wenn ich deinen Worten jetzt folge, es hilft nicht, an einer Stelle einen Hebel umzulegen, sondern da müssten dann sozusagen, um beim Produkt zu bleiben, in der Wertschöpfungskette ganz viele Hebel umgelegt werden, damit dieses Produkt am Ende des Tages klimafreundlich und sozial akzeptiert produziert werden kann.
Ja, das ist eine sehr große Herausforderung. Deswegen dieses Framing von die größte Herausforderung der Menschheit stimmt halt auch. Weil ich glaube, viele denken immer noch, ja, wir reduzieren unsere CO2-Emissionen und dann klappt das alles schon. So ist es ja leider nicht. Und deswegen meinte ich vorhin auch ganz schwammig vorhin, Klimaschutz ist nicht so einfach. Klimaschutz betrifft alles, weil es halt letztendlich alles betrifft. Also sei es die Wohnbaupolitik, sei es auch wie ich von A nach B komme. Es betrifft ja jegliche Bereiche oder auch ob ich im Büro sitze und recyceltes Papier nutze zum Drucken oder halt auch nicht. Also letztendlich betrifft es halt jeden Bereich und deswegen ist es eine sehr enorme Herausforderung. Und deswegen meinen wir auch die Dringlichkeit nicht nur, dass die Klimakrise natürlich immer realer wird, sondern auch, dass die Lösungen und Ansätze nicht von heute auf morgen geregelt werden können. Es ist ein langer Prozess. Nur haben wir die Zeit leider nicht mehr.
Ja, Podcasts werden ja häufig auch sozusagen über einen längeren Zeitraum gehört. Deshalb zur Einordnung, wir sind jetzt hier im September 2020, noch ungefähr ein Jahr vor der Bundestagswahl. Und vor dem Hintergrund der ja durchaus großen gesellschaftlichen Veränderungen, die ihr anstrebt oder die Teil eurer Forderungen sind, habt ihr quasi eine Roadmap sozusagen zur Bundestagswahl nächstes Jahr, um eure Forderungen zu platzieren und gegebenenfalls auch bestimmte Parteien oder bestimmte Persönlichkeiten stärker zu supporten, obwohl ihr parteienneutral euch ja eigentlich positioniert?
Das ist eine sehr gute Frage und ich wünschte, ich kenne da die Antwort. Also wir hatten erst vor kurzem am 25. September unseren 6. globalen Klimastreik und haben da alle Kapazitäten reingesteckt und sind auch noch mitten jetzt in der Pandemie und deswegen fahren wir eher auf Sichtweite, weil wir nicht wissen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert.
Ja.
Mit Hinblick auf Bundestagswahl im nächsten Jahr können wir natürlich da schon die Gespräche beginnen und abschätzen, was wollen wir, welche Strategie wollen wir fahren. Wir haben da noch keine Gespräche geführt und ich habe da auch noch keine richtige Meinung. Ich glaube eher, dass wir weiterhin parteienneutral bleiben und nicht jetzt die Grünen oder die Linken oder die SPD unterstützen werden, sondern wir werden neutral bleiben und versuchen natürlich, jede Partei vor uns hinzutreiben und zu sagen, hey Leute, es geht auch um euch, es geht auch um eure Kinder, es geht auch um eure Zukunft. Ihr seid auch nicht in 10 Jahren weg vom Fenster, sondern ihr werdet die Klimakrise auch noch spüren. Und wenn wir jetzt über die CDU reden, also da ist ja auch dieses tolle Argument, konservativ sein heißt ja auch die Werte zu erhalten. Also heißt es ja auch die Lebensgrundlage zu erhalten. Also dieses Spiel können wir in jeder Partei spielen und so umformulieren, dass es für die passt.
Ja.
Also deswegen auch Klimaschutz so politisch zu sehen, ist ja auch irgendwo komisch. Also eigentlich sollte Klimaschutz doch ja der Grundkonsens sein.
Ja.
Letztendlich, wer will denn die Welt nicht, wer will denn keinen Wohlstand, wer will denn von den Parteien Armut haben, wer will denn Fluchtursachen haben, also so ist es ja auch nicht. Es geht, glaube ich, eher um die Umsetzung und die Umsetzung gewünscht von uns und auch von der Wissenschaft teilweise ist ja mit der sozialen Gerechtigkeit und da sehen wir bei anderen Parteien natürlich mehr Vernunft zur sozialen Frage als bei anderen.
Ja.
Deswegen wird es schwierig sein.
Ja. Wenn ich dir so zuhöre, kann es sein, dass du vielen Parteien tendenziell neutral irgendwie gegenüberstehst, aber die CDU hast du so ein bisschen gefressen oder täuscht das?
Ich glaube, ich bin kritisch zu jeder Partei. Ich will mich halt nur kurz halten, also ich kann dir auch zu jeder Partei Beispiel. Aber die CDU ist halt, ich bin auch die Generation, die nichts anderes kennt außer Merkel.
Ja, okay.
Ich bin die Generation, die nichts anderes kennt außer eine unionsgeführte Regierung. Also, und deswegen guckt man ja noch umso kritischer drauf und man kennt ja dann natürlich die Union einfach sehr stark und als Pressesprecher erlebe ich natürlich auch viel, nicht nur auf der Bühne und mit der Presse, sondern natürlich auch mit der Wirtschaft und der Politik und sammle da Erfahrungen. Und eine kleine Anekdote von mir, also ich wurde mal in den Umweltausschuss im Bundestag eingeladen und um einfach mit denen mal zu quatschen. Ich bin da hingegangen, habe ich viel erwartet, weil ich wusste, es werden sich eh alle rausreden und uns loben und dabei belassen. Na, dann saß ich dort und wurde von den verschiedensten Abgeordneten anders empfangen und der Eindruck, der mir die CDU gegeben hat, war, dass der eine Abgeordnete der CDU einfach geschlafen hat.
Okay.
Und das war ja der Umweltausschuss, also ein sehr kleiner Kreis an Menschen mit einer persönlichen Einladung an uns und klar, ich weiß, Politikerinnen und Politiker haben viel zu tun und vielleicht ist das auch sehr erschöpfend, aber es war jetzt keine große Runde und wir saßen alle wirklich im Kreis und er saß genau gegenüber mir und er hat geschlafen und die Fraktionskollegin von ihm saß neben ihm, hat ihn angeguckt und war so, ach, ich lasse den weiter schlafen. Und sie war auch wirklich nicht so interessiert.
Okay.
Also natürlich ist es auch ja, Kommunikation und von wie was strahle ich aus. Und,
ja.
Das ist natürlich jetzt eine sehr private Erfahrung, aber auch, ja, wenn wir in den Medien schauen, herrscht nicht viel Bereitschaft zum Klimathema und jetzt auch bei Söder dann irgendwie plötzlich umzuschlagen und dann zu sagen, ja, wir wollen doch Klimaschutz hier in Bayern und dann einfach diese Themen nur zu nehmen, wenn es gerade passt, ist irgendwie auch nicht authentisch.
Ja, okay. Wie ist denn, wo wir gerade beim Thema Politik sind, was sicherlich viele Hörer interessiert, ist, wenn so eine Organisation, so eine Graswurzelorganisation da draußen unterwegs ist und Veränderungen herbeiführen will, entstehen wahrscheinlich ja auch relativ schnell Drähte hinein in die, ich nenne es mal die Machtzirkel der Republik. Ja, in Richtung Wirtschaft, in Richtung Politik, wird es euch wahrscheinlich mittlerweile leicht fallen, dort Kontakte aufzubauen und Kommunikation zu suchen, beziehungsweise oft passiert das wahrscheinlich sogar auch umgekehrt. Kannst du da mal schildern, wie ist eure Beziehung in Richtung Politik und wie ist eure Beziehung in Richtung Wirtschaft?
Ich würde das Wort Beziehung jetzt nicht mal nutzen, sondern eher die Netzwerke.
Ja.
Weil Beziehung ist so wertend. Also ich glaube, unsere Netzwerke sind unser Netzwerk ist sehr gewachsen, sowohl in Politik als auch in Wirtschaft, als auch in die Medienwelt. Also vor allem für mich als Berliner ist es natürlich auch ein Standortvorteil, hier in Berlin zu wohnen, weil ja diese berüchtigte Berlin-Blase der Politik natürlich eine ganz andere ist als jetzt in einer anderen Stadt in Deutschland.
Ja.
Und da haben wir natürlich schon die Kontakte. Und sei es im Bundestag, sei es in den ganzen anderen Institutionen vom Staat, da kennen wir natürlich die Menschen und haben über die Monate und Jahre natürlich die Kontakte gesammelt und die E-Mail-Adressen und werden auch beidseitig eingeladen. Also entweder schreiben wir sie an oder die schreiben uns an. Und so ist es auch in Wirtschaft. Also ich wurde auch schon sehr oft auf firmeninterne Tage eingeladen, auf Jahresauftakte eingeladen. Und dabei bleibt es aber auch. Also wir werden überall eingeladen und werden zu Gesprächen eingeladen, zu Diskussionen eingeladen. Aber wir, muss ich ehrlich sagen, haben es echt geschafft, immer unabhängig zu bleiben und uns nicht zu vereinnahmen.
Das heißt, ich formuliere es mal so, obwohl du die Handynummer von Robert Habeck und Frau Kramp-Karrenbauer hast, bist du nicht deren Buddy und lässt dich nicht vereinnahmen von ihnen.
Ja, also ich habe jetzt deren Nummer nicht, aber ich lasse mich nicht vereinnahmen.
Okay. Genau,
also als Pressesprecher muss ich ja diese Authentizität irgendwie bewahren und professionell sein. Und klar schreibt man sich dann E-Mails und fragt, was da gerade abgeht und was da los ist. Und klar trifft man sich auch mal ohne Kamera und Presse mit den Fraktionen oder mit den bestimmten Abgeordneten oder mit irgendeinem Chef. Aber letztendlich bleibt es sehr distanziert und man versucht natürlich da seine Interessen zu vertreten, aber ein Praktikum anzunehmen oder irgendwie ja für die dann zu arbeiten, das passiert eher nicht.
Okay, wurde dir das mal angeboten? Also egal ob aus Politik oder Wirtschaft, so nach dem Motto, Mensch, du bist ja ein netter Kerl, mach doch mal ein Praktikum bei uns, so ein bisschen so Bestechungsversuch. Gab es sowas?
Ja, also aus jeder Fraktion. Also
okay.
Aus jeder Fraktion kam schon sowas wie, ja, du, schön, dass du auf der Straße bist, aber komm mal zu mir ins Büro und dann können wir mal drüber quatschen, kannst mal ein Praktikum machen, dann siehst du mal, was ich so den ganzen Tag mache und dann bin ich immer so, danke fürs Angebot, aber ich bin nicht nur Aktivist auf der Straße, sondern ich studiere auch noch, ich gehe auch nebenbei arbeiten und ein Praktikum brauche ich jetzt eher nicht und wenn, dann möchte ich mich selbst drum kümmern, ohne jetzt meine Netzwerke auszunutzen
und
da so Vetternwirtschaft zu betreiben.
Okay, und du hast wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie Partei, Fraktionsvorsitzende, vielleicht hast du auch die Kanzlerin schon mal getroffen. Wie fühlt sich das an eigentlich? Ich meine, wenn man so guckt, mit 19, da haben ja viele Altersgenossen ganz andere Themen auf dem Zettel. Und ich sag mal so, wenn du es drauf anlegst, dann nimmt wahrscheinlich auch Christian Lindner oder der Robert Habeck oder weiß der Teufel wer von denen, die gehen dann schon mal ans Telefon, irgendwie, wenn du anrufen würdest. Ja? Wie fühlten sich das an, wenn man so auf fast schon auf Augenhöhe mit den Mächtigen dieser Welt kommunizieren kann?
Ja, absurd. Also ich glaube, es ist noch nicht normal, dass sowas normal ist. Also es ist nicht selbstverständlich und ich kann die ganzen letzten Jahre noch gar nicht so richtig verarbeiten. Also ich muss mir jedes Mal nochmal realisieren, was gerade passiert ist, mit wem ich gerade geredet habe oder wo ich gerade gesprochen habe. Und für mich, das zu verarbeiten in so jungen Jahren, ist super schwierig. Aber gleichzeitig, wenn man da nochmal eine Ebene weitergeht, wieso ist es denn so absurd? Wieso ist es denn überhaupt nicht selbstverständlich? Also es sollte doch egal sein, welche Position man hat, wie jung oder alt man ist. Letztendlich sind es doch die Gewählten und die Repräsentantinnen von einem selbst, die man gewählt hat. Und letztendlich sind sie genauso Menschen. Also ich empfinde das natürlich im Jetzt als absurd und komisch und ich muss das verarbeiten. Aber wenn ich weiter drüber nachdenke, dann finde ich das immer noch viel absurder, dass wir es überhaupt absurd finden und dass wir das so bemerkenswert finden, mit XY zu reden oder Kontakt zu haben.
Ja.
Genau.
Okay.
Aber da kann ich auch kurz vielleicht eine sehr krasse Erfahrung schildern. Also ich wurde letztes Jahr zum Deutschen Engagementpreis eingeladen und sollte da die Laudatio halten.
Ja.
Was natürlich eine sehr große Ehre ist, mit 19 eine Laudatio bei einem Deutschen Engagementpreis zu halten. Und die Rednerin vor mir war Familienministerin Franziska Giffey, die auch eine Laudatio gehalten hat.
Ja.
Und da auf der gleichen Rangebene in der ersten Reihe zu sitzen, war schon ein komisches Gefühl. Und ich glaube, da kann man auch mal ehrlich sein, dass es irgendwo vielleicht doch ehrvoll und respektabel und vielleicht auch ein bisschen absurd ist.
Ja, ja, absolut. Also jetzt irgendwie da auf einer Ebene mit einer deutschen Bundesministerin unterwegs zu sein, das ist schon irgendwie karrieretechnisch bis zu dem einen oder anderen 19-Jährigen wahrscheinlich so ein Tick voraus, wenn man das aus der Perspektive betrachtet.
Ja, voll.
Vielleicht an der Stelle könnten wir jetzt auch nochmal schauen, was hast du eigentlich persönlich so vor, aber vielleicht machen wir das später. Vielleicht nochmal zurück zu Fridays for Future und der Organisation an sich. Was viele ja interessiert ist, gerade von dem Hintergrund, dass ihr ja irgendwie extrem gut vernetzt seid, dass ihr sehr groß seid, dass ihr durchaus ja auch, wenn nicht parlamentarische, aber doch durchaus politische Macht jetzt entfaltet und ausüben könnt, interessiert sicherlich viele, wie seid ihr eigentlich organisiert? Weil am Ende muss man das ganze Ding doch auch ein Stück weit steuern, oder?
Ja. Die Organisationsfrage und Strukturfrage, ich glaube, da könnten wir noch eine nächste Folge füllen.
Okay.
Ich versuche es mal kurz zu halten. Also wir haben mehrere Ebenen. Wenn wir, in Deutschland, es ist sehr aufgebaut wie das föderale System hier in der Bundesrepublik. Also wir haben ja die Ortsgruppen, die eher die Kommunalebene stellen. Da haben wir, glaube ich, jetzt eine Anzahl über 600 Ortsgruppen in Deutschland. Dann gibt es natürlich die Länderebene. Für Berlin ist es natürlich jetzt selbstredend. Wir sind ein Stadtstaat, deswegen kenne ich die Länderebene gar nicht so wirklich. Aber es gibt natürlich auch NRW und Bayern und so weiter.
Ja.
Und dann haben wir die Bundesebene. Und auf der Bundesebene werden sozusagen wird da entschieden, wann ist ein globaler Klimastreik, welche Kampagnen wollen wir als Grundkonsens führen und was ist das der Konsens der Bewegung. Also, aber gleichzeitig sind auch die Ortsgruppen recht autonom und können selbst agieren. Deswegen habe ich am Anfang des Podcasts auch gesagt, ich bin Pressesprecher für Fridays for Future Berlin, aber auch für die Bundesebene, also Deutschland. Weil natürlich auch in Berlin bestimmte Aktionen oder Formen oder Konsens da ist, der jetzt auf der Bundesebene vielleicht nicht passiert.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch für uns auch wichtige Ebene, die europäische Ebene, also mit den anderen europäischen Ländern, wo die Bewegungen ja auch recht groß sind, versuchen wir auch dort über das Internet vor allem mit denen zu reden und im Kontakt zu bleiben. Und ich habe auch da viele Kontakte und Aktivistinnen und Aktivisten als FreundInnen gewonnen über die Jahre. Und dann gibt es natürlich die globale Ebene. Also wir sind eine globale Bewegung und da ist es natürlich umso schwerer, in Kontakt zu bleiben. Wir sind die Generation Internet und deswegen fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter, aber es ist trotzdem schwierig, vor allem auch mit der Zeitverschiebung und den verschiedenen Kulturen und allem. Und genau, ich spare das mal vielleicht aus mit den ganzen internationalen Sachen und rede erstmal über Fridays for Future Deutschland. Da haben wir halt diese ganzen Ebenen, Kommunal, Länder, Bund. Und wir sind basisdemokratisch hier in Deutschland. Also jeder in der Organisation kann mitentscheiden, mitwirken. über ja, Wahlverfahren. Also wir haben für jede Kleinigkeit müssen Anträge gestellt werden und die müssen dann von allen abgestimmt werden. Also an einem Beispiel jetzt zum Beispiel die Ortsgruppe Duisburg möchte 3.600 Euro beantragen für dies, das, keine Ahnung.
Ja.
Und dann geht es natürlich, also wenn es auf der Bundesebene beantragt wird, dann muss es auch von allen Ortsgruppen genehmigt werden, weil so Basisdemokratie funktioniert. Und wenn zum Beispiel die Ortsgruppe Berlin ja irgendwas machen möchte, was aber wirksam ist auf der Bundesebene und aber als Ortsgruppe Berlin agieren möchte, da muss auch das abgestimmt werden.
Ja, das heißt, die Ortsgruppe Berlin oder anders, die Ortsgruppe Duisburg möchte eine Aktion starten, braucht dafür 3.000 Euro, dann müssen auch alle anderen Ortsgruppen sagen, das ist okay, die oder zumindest die Mehrheit der aller anderen Ortsgruppen muss dann sagen, das ist okay, ihr dürft das Geld ausgeben.
Genau.
Okay.
Also es gibt natürlich Finanzierungen, die einfach da sind, aber wenn es nochmal besondere Sachen sind, also es muss jetzt nicht immer etwas abgestimmt werden, weil also jetzt für jeden Freitag werden jetzt nicht alle 600 Anträge stellen, sondern es muss irgendwas Besonderes sein, wieso nochmal extra Geld verlangt werden muss.
Okay, und von der Organisationsstruktur her, jetzt so als Deutscher ist man da ja immer sehr, ja, muss ja alles irgendwie seine Ordnung haben. Seid ihr dann irgendwie so ein eingetragener Verein oder was, eine Partei seid ihr nicht? Das habe ich, genau. Hab ich verstanden. Seid ihr so ein e.V. oder
gar nichts?
Also gar nichts.
Eine lose. Gar nichts. Sie sind eine komplett lose Struktur. Die Struktur haben wir für uns selbst aufgebaut, aber jetzt nicht für die Behörden.
Ja.
Und dann haben wir halt tolle andere NGOs, die uns da unterstützen, wenn es irgendwie um Verträge unterschreiben geht oder ja, irgendwas gestellt werden muss, dann sind es natürlich die ganzen Solidaritätsbekundungen und die ganzen Bündnisse, die wir geschaffen haben, die uns da unterstützen, aber so einen richtigen FFF-Stempel und dann, wo drauf steht, hier ist die Anschrift von uns, das gibt's bis heute nicht.
Das heißt, ihr könntet nicht mal einen Büroraum anmieten, in dem ihr dann sitzt, weil den müsstest du dann privat mieten, sozusagen. Oder genau. Ihr würdet euch ja, irgendwo mit reinsetzen.
Genau. Okay. Und so sind wir gut gefahren. Also okay, Standortvorteil Berlin ist nochmal etwas anderes. Da können wir einfach Greenpeace oder Co. oder eine andere Startup-Unternehmen fragen, vielleicht auch, ob die uns ihr Büro zur Verfügung stellen. Ich kann es mir woanders natürlich schwerer vorstellen, aber ich glaube, wir fahren damit sehr gut bis jetzt und ich glaube, das macht es auch irgendwie nochmal umso interessanter. Also ja. Erstens sind wir jung und brechen wir sehr aus diesen ganzen Sachen heraus, die eigentlich ja selbstverständlich sind.
Okay, und wie finanziert ihr eure Arbeit?
Komplett über Spenden. Also 2019 hat es sehr gut geklappt, 2020 ein bisschen schwieriger, weil die Spenden ja auch zurückgehen, wenn die Aufmerksamkeit zurückgeht.
Ja.
Ein globaler Klimastreik oder auch einfach große Streiks kosten enorm viel Geld und da sind wir auch ja auch Solidarität von Firmen angewiesen. Also wenn dann Bühnentechnik billiger gemacht wird für uns oder ja irgendwelche Firmen uns auch für den Tag Dinge kostenlos ausleihen oder Privatpersonen irgendwas stellen können oder NGOs uns Lastenfahrräder mit Lautsprechern uns stellen können. Das ist alles sehr solidarisch und ja, auch alles sehr lieb von denen. Deswegen sind wir denen auch dankbar.
Ja, aber das erhöht ja dann schon auch die Abhängigkeit von denen, ja. Also ich meine, ihr habt eine große Bewegung und ihr seid sehr, sehr machtvoll, aber am Ende seid ihr dann doch nochmal abhängig davon, dass, weiß ich nicht, Firma XY in Kassel-Brauxel euch irgendwie ein Büro zur Verfügung stellt, wo ihr mal einen gemeinsamen Termin machen könnt. Oder sei es halt nur die, weiß ich nicht, die Kneipe um die Ecke, die sagt, unseren Vereinsraum hinten, den könnt ihr auch mal nutzen, kostenlos. Das provoziert ja auch so ein bisschen Abhängigkeiten dann, oder?
Klar sind wir dann irgendwo abhängig, aber also was will die Firma dann von uns? Also meistens, so traurig das auch klingen mag, ist es eher ein Geben ohne zu nehmen, eher ein Nehmen ohne zu geben.
Okay.
Also wir nehmen alles gut und gerne an, aber wir sagen denen dann auch offen und ehrlich, wir werden und können nichts für euch machen. Also wenn wir jetzt von einem Startup die Lage hatten müssen, um Banner zu malen,
ja,
dann sagen wir danke. Aber wir werden weder auf Social Media erwähnt, dass wir hier und dort gemalt haben,
ja,
noch sagen wir irgendwie anders. okay. mit denen was gemacht haben. Also es ist eher ein Nehmen, aber wir geben eher nichts zurück. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ein großes Privileg ist.
Ja, absolut. Absolut, das muss man sich leisten können. Ja. Du hast andere Organisationen angesprochen. Gibt es da eigentlich so ein bisschen sowas wie Eifersucht? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt bei den Parteien, da ist es halt so, die nehmen sich eure Themen, schreiben die mit ins Programm mehr oder weniger und versuchen dann damit Wähler zu bekommen. Da seid ihr ja, ihr macht zwar Druck, aber ihr seid nicht deren Wettbewerber. Aber ich sag mal irgendwie so andere NGOs, die organisiert sind, die so klassisch aufgestellt sind, die auch sehr stark von Spendengeldern leben, die gucken ja vielleicht bei euch drauf und sagen so, oh, die Freunde, diese 5.000 Euro Spende, die da gerade irgendwer reingereicht hat, die hätte auch bei uns landen können. Die finden das doch vielleicht gar nicht so ganz cool, dass ihr unterwegs seid da, oder?
Würde man denken, oder? Also so habe ich auch gedacht am Anfang. Da dachte ich auch so, ja, aber jetzt sind wir hier in ihrem Büro, denken die dann nicht, sind die dann nicht so voll, ja, irgendwie auch wütend auf uns, dass wir dann sowohl die Aufmerksamkeit als auch das Geld von denen wegnehmen. Aber ja, ich glaube, das Wertesystem und die Grundhaltung dazu ist einfach in diesen ganzen Organisationen eine andere. Also wir denken gar nicht daran.
Okay.
Das hat mich auch sehr erstaunt. Ich habe am Anfang auch so gedacht und jetzt finde ich das selbstverständlich.
Ja,
und
ja.
Gleichzeitig muss man auch sagen, es ist ja nicht das eine oder das andere, sondern wir sagen alle fürs Klima, aber wir sagen auch, dass wir alle solidarisch beieinander stehen. Wir machen Bündnisarbeit und wir sagen, dass wir uns als große Klimabewegung sehen.
Also ja.
Die Klimabewegung ist nicht Fridays for Future, sondern Fridays for Future ist Teil der Klimabewegung.
Ja, ja, okay.
So zu frame. Also klar bekommen wir jetzt die ganzen Lorbeeren, obwohl wir neu sind, obwohl wir das Thema nicht neu erfunden haben. Aber ich glaube, viele sind auch einfach dankbar. Also viele agieren ja schon seit Jahrzehnten und haben irgendwie nie was richtig reißen können. Und jetzt zu sagen, jetzt bin ich aber eifersüchtig und jetzt kriegen die ganzen Kinder das ab, obwohl die nichts gemacht haben, ist, glaube ich, eine sehr toxische Einstellung. Und bei vielen hat das auch gar nicht gegriffen, sondern viele sind eher dankbar und unterstützen uns und sind einfach dabei, weil es letztendlich darum geht, dass alle das Klima retten wollen. Und es geht nicht darum, was ich jetzt als Einzelperson möchte.
Okay, das ist eine sehr honorige Einstellung,
ja.
Meiner Meinung nach. Und das ja, überrascht mich auch so ein Tick, dass ihr so gar nicht mit Eifersucht zu kämpfen habt an der Stelle. Aber das ist ja gut. Vielleicht nochmal ein Thema, wo wir gerade auch die Organisation noch so ein bisschen beleuchten. Gibt es eigentlich größere Mythen oder Vorurteile über Fridays for Future, mit denen du ganz gerne mal aufräumen würdest wollen?
Naja, das größte Vorurteil ist ja, wir werden von irgendwen gelenkt.
Ja.
Also eigentlich jede Verschwörungsmythen in anderen Bereichen kann man ja irgendwie auch auf Fridays for Future anscheinend anwenden, weil wir auch irgendwie Teil des Establishments sind. Für alle Hörerinnen und Hörer, wenn so ein riesiger Streik organisiert wird, wie am 25.09., dann machen das wirklich junge Menschen, die unter 19 sind. Also sei das das Bühnenprogramm, sei es die E-Mail schreiben, sei es der Aufbau der Technik, der Bühne und ja auch dann die Abstandsmarkierungen auf den Boden aufmalen, jetzt in Zeiten der Pandemie, das machen größtenteils 14-Jährige, 15-Jährige. Da, also hier in Berlin waren 15-Jährige um 4 Uhr morgens am Brandenburger Tor und haben da die Bühne aufgebaut und 16-Jährige machen die Fotos für die Presse und für die Website von uns. Und das sind junge Menschen, die ganz eigentlich andere Sorgen und Kapazitäten haben sollten und mit sich eigentlich zu kämpfen haben sollten. Aber die kämpfen und engagieren sich fürs Klima, obwohl es nicht verpflichtend ist. Die machen es freiwillig.
Und ja.
Diese Ebene auch zu sehen, also zu sehen, dass erstens die Freiwilligkeit da ist, aber dass auch Schule noch nebenbei dran ist. Also Schulnoten leiden drunter, soziale Kontakte leiden drunter, Familie leidet drunter. Und dass diese Menschen dieses Opfer aufnehmen, freiwillig und da so viel mentale und zeitliche Kapazität reinstecken, ist enorm. Und dann zu sagen, letztendlich stecken da eh nur Erwachsene dahinter und die Parteien stecken dahinter und Greenpeace und so weiter stecken dahinter und leiten die eh nur an und das sind eh nur Marionetten. So ist es nicht. Also ich wünschte mir teilweise, dass da irgendwie eine erwachsene Person kommt und uns aushilft, aber diesen Punkt habe ich noch nie gesehen. Also da brennen teilweise junge Menschen aus in so jungen Jahren und das ist halt nicht mehr normal. Also so ist es nicht und so wird es, glaube ich, auch nicht sein.
Okay, gibt es dann einen nächsten Entwicklungsschritt, den du sehen würdest für die Organisation? Also, keine Ahnung, es wäre möglich, man gründet einen Verein und es gibt einen Vereinsvorsitzenden und du wirst Kassenwart dieses Vereins und jeder bekommt irgendwie ein paar Euro Gehalt gezahlt und man stellt das alles irgendwie auf solide Beine, mal so typisch deutsch formuliert, und kann sich dann auch Dienstleister leisten und kann sich ein eigenes Büro leisten und bringt in das Ganze so ein bisschen Ruhe rein. Wäre das eine Option für euch oder sagt ihr, nee, das wollen wir nicht?
Ich glaube eher, das wollen wir nicht. Also du hast gerade gesagt, wir wollen ein bisschen Ruhe reinbringen. Ich glaube, diese Ruhe können wir uns gerade nicht leisten. Ich glaube, Ruhe können wir uns leisten, wenn wir in 10 Jahren das Klima gerettet haben oder das ein bisschen minimiert haben. Wir bleiben dabei, und zwar bei diesem Geist von Fridays for Future, freitags auf die Straßen gehen und Druck machen. Und klar sieht man ja jetzt schon, manche kommen und manche gehen. Ja. Manche gehen in die Parlamente, manche hören auf, manche haben auch keine Lust mehr. Das ist, glaube ich, ja, ganz normal im Verlauf der Zeit so.
Ja,
aber es kommen ja auch noch Menschen. Also ich bin ja seit Anfang an dabei und ich habe sehr viele Menschen gehen gesehen, aber ich habe auch sehr viele Menschen kommen gesehen. Und das wechselt sich aus und das ist ja auch Teil einer Bewegung. Und deswegen, ich glaube, das ist ganz normal und das ist auch selbstverständlich, dass andere Menschen sich woanders austesten wollen und das ist auch gar nicht verwerflich. Aber ich sehe auch, dass Bewegung, natürlich die Bewegung wächst und neue Menschen dazukommen und das ist auch okay.
Ja, aber es bedeutet natürlich jetzt für dich oder für die, die aktiv sind, dass es einmal Fridays for Future gibt und dann aber natürlich auch noch das in Anführungsstrichen normale Leben, wo man für seinen Unterhalt sorgen muss und für seine Bildung und was auch immer da wichtig ist, diese Doppelbelastung ist ja schon relativ groß. Und wenn du dann die Leute siehst, oder anders, siehst du Leute, die Fridays for Future als persönliches Sprungbrett genommen haben und damit dann sich ein eigenes Business aufbauen, keine Ahnung, als Konferenzspeaker irgendwie Geld verdienen oder in die Politik gehen und dort Geld verdienen oder ein Praktikum bei einem Bundestagsabgeordneten annehmen und da was für die persönliche Karriere tun. Siehst du das? Kommt das häufig vor? Und wenn ja, wie findest du das?
Ja, ich sehe das natürlich. Also muss man ja auch immer wieder bedenken, Fridays for Future ist genauso Teil dieser Gesellschaft wie alle anderen.
Ja.
Und dementsprechend bestehen wir aus verschiedensten Individuen, die ganz andere Persönlichkeiten haben und ganz anders ticken als manch andere.
Ja.
Und klar gibt es Menschen, die dann ein Praktikum angenommen haben oder jetzt in den Bundestag gehen wollen oder. Und ich finde das gar nicht verwerflich. Also für mich geht es immer eher darum, was war die Intention und was ist die Motivation dahinter und wie bist du daran gekommen.
Ja.
Also wenn du jetzt für den Bundestag kandidieren möchtest, dann finde ich das super, weil Menschen, junge Menschen repräsentiert werden müssen und weil natürlich in einer repräsentativen Demokratie diese jungen Menschen auch abgebildet werden müssen.
Ja.
Und die Frage ist nur, wie bist du dran gekommen? Also bist du dran gekommen, weil dich irgendein Politiker gefragt hat oder bist du dran gekommen, weil du in der Basis natürlich schon viel gemacht hast und dort viel gemacht hast und dann dich beworben hast, mit den Menschen geredet hast und dann haben die Vorsitzenden gesagt, okay, wir probieren es mal aus. Oder ist es eher so gewesen, dass du gleich von oben an begonnen hast und eigentlich alle anderen dich gar nicht kennen.
Ja.
Das ist eher eine persönliche Meinung. Also ich persönlich finde eher, dass dieses Ganze, ich nutze meine Netzwerke aus und benutze Dinge als Sprungbrett und muss nicht viel dafür leisten und kriege viel dafür zurück, finde ich persönlich eher nicht vertretbar. Aber das kann ja jede Person anders sehen.
Ja, ja. Ich meine, letztendlich ist es wahrscheinlich gar nicht so klein, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt einen der vorhin genannten machtvollen Politiker anrufst und sagst, ich würde ganz gern irgendwie unter eurer Flagge für den Bundestag kandidieren, könnt ihr mir einen sinnvollen Platz auf der Liste frei machen, da wird wahrscheinlich schon der eine oder andere Ja sagen, oder?
Glaube ich schon. Also ich meine Netzwerke nutzen und auch sicherlich an andere Jobs kommen oder so oder an Praktikumstellen. Ich könnte das machen und dass ich dieses Privileg habe, das ist mir auch genauso bewusst, aber dadurch, dass ja mein Wertesystem überwiegt und meine Haltungen überwiegen, was ich gerade geschildert habe, würde ich das nie so angehen. Also ich könnte das ja mal fiktiv spinnen. Also wenn ich jetzt so sage, ich möchte kandidieren für irgendein Parlament, dann würde ich immer damit beginnen, erst die Ortsgruppe anzuschreiben, die Bezirke anzuschreiben und dort die Menschen kennenzulernen, mit der Basis zu reden und dann mit nach langen Gesprächen irgendwie vielleicht über den Listenplatz reden. Ich möchte mich nicht darauf reduzieren, dass ich der Herr von Fridays for Future bin und deswegen müsst ihr mich nehmen, sondern ich habe auch noch viele andere politische Sachen, die mich interessieren und ich bin auch genauso eine andere Person mit vielen Facetten und es kann nicht sein, dass Fridays for Future als Sprungbrett genommen wird und man weiß dann gar nicht genau, was steckt hinter der Person noch.
Ja, okay. Und ich denke, ja, wenn man irgendwie 19 ist, ist es ja durchaus total sinnvoll, sich Gedanken zu machen über das, was stelle ich sonst noch so mit meinem Leben an und die Wahrscheinlichkeit, dass das, was man mit 19 macht, nicht das Letzte ist, was man macht, ist ja sehr hoch. Das heißt, kannst du heute schon sagen, wie du deine Karriere, ich sag mal, beziehst mal auf die berufliche Karriere jetzt, wie du die gestalten möchtest und wo du vielleicht in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren sein möchtest und was du da machen möchtest, wenn das Klima gerettet ist?
Ja, gute Frage. Also ich studiere ja gerade Politikwissenschaft und Sonderpädagogik im Bachelor und ich möchte das mal vollziehen. Und dann schaue ich erstmal weiter. Also wenn ich den Master mache, dann könnte ich natürlich als Lehrer arbeiten und Sonderpädagoge an Schulen.
Ja.
Diesen Weg kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich das einfach wichtig finde, junge Menschen zu Demokratinnen und Demokraten, zu aufgeklärten Bürgerinnen zu erziehen.
Ja.
Das finde ich einfach toll. Aber ich kann mich genauso auch sehen, da bin ich auch ehrlich und transparent, dass ich in die Politik gehen könnte. Nicht nur für Klimaschutz eintrete, sondern weil mich viele andere Krisen und Probleme dieser Gesellschaft bewegen und weil ich für eine Persönlichkeit es auch toll finde, wenn ich selbst entscheiden kann und dann sozusagen am Hebel der Macht sitze.
Ja.
Aber das ist ja auch normal. Also es gibt sicher auch andere, die jetzt engagiert sind und aber eher Koch werden möchten oder Schneiderin oder irgendwas anderes. Es muss nicht immer die Politik sein, aber für mich persönlich sehe ich das halt schon als eine Möglichkeit, weil mich das interessiert und weil ich das auch will.
Ja.
Und ein anderer Weg, den ich auch sehe, ist, wir sind die Generation des Internets, eine Reichweite im Internet aufzubauen, um politische Bildung voranzutreiben und dort meine Reichweite zu nutzen, um aufzuklären, um zu mobilisieren, um zu sagen, hey, das geht gerade in der Welt ab. Also eher in die Medienwelt oder in die Politik oder in die Schulen, also in die Bildung.
Ja.
Darin kann ich mich gerade sehen.
Okay.
Wie es dann sein wird, weiß ich noch nicht.
Okay, ja. Ja, cool. Ich muss sagen, ich finde gut, dass du so offen und transparent bist an der Stelle. Das sind ja gerade Politiker, häufig auch nicht. Wobei ich da ehrlicherweise in diesem Podcast durchaus positive Erfahrungen gemacht habe schon. Aber also generell, wenn man in die Medien schaut, ist Offenheit und Transparenz an vielen Stellen ja eher schwierig. Und ja, da finde ich es gut, wenn ich so einen Gesprächspartner habe. Vielleicht, um den Podcast noch so ein bisschen rund zu machen, gab es in den letzten, ich glaube, 3 Jahre, sagtest du, bist du jetzt dabei, gab es da besonders lustige oder besonders skurrile Momente, die du mit Fridays for Future erlebt hast? Außer dass ein Bundestagsabgeordneter im Umweltausschuss geschlafen hat, was schon ja durchaus sehr skurril ist, um ehrlich zu sein. Gab es da noch mehr Momente?
Also ich bin seit 2 Jahren dabei, also die Bewegung ist jetzt fast 2 Jahre alt, also bin ich fast 2 Jahre dabei.
Okay.
Skurrile Momente, ich glaube eher nicht. Ich glaube, man erlebt so viele Sachen und das ist, glaube ich, eine komplette Reizüberflutung, die man hat in den letzten 2 Jahren.
Ja.
Jetzt auf die Schnelle fällt mir gerade gar nichts ein. Ich finde dieses Umweltausschuss, diese Story, die ist schon einfach unschlagbar. Aber genau, also ich glaube, man muss auch sagen, man sieht viele interessante Persönlichkeiten auf den Streiks.
Ja.
Und wenn da ein Aktivist ist, der da rumsteht mit einem mit einem riesigen Baum und dann da Schilder dran sind. Das ist schon eher witzig.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch skurril zu sehen, wenn dann Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern auf die Streiks gehen und dann plötzlich gar nicht mehr so neutral sind, wie die eigentlich sein sollten.
Okay.
Und dann Lieder singen wie da steckt der Wurm drin, der Kapitalismus muss weg oder so.
Ja, ja.
Sind dann auch Momente, wo man dann einfach hinschaut und sich denkt, ach Gott, also ob das jetzt so neutral ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, und der Kapitalismus muss weg, rüttelt ja schon irgendwie so ein bisschen an den Grundfesten des Systems. Also ist ja schon auch eine klare Aussage, je nachdem, in welchem Kontext sie dann getroffen wurde.
Ja.
Okay. Und vielleicht noch eine letzte abschließende Frage, die stelle ich meinen Gästen häufiger. Gibt es irgendwas in diesem Podcast, eine Frage, die ich vergessen habe, die dir häufig gestellt wird und die du sehr gerne beantwortest oder auch so überhaupt nicht gerne beantwortest?
Ich finde die globale Frage, also ich habe jetzt sehr viel über Deutschland geredet.
Ja.
Und diese globale Frage, was bedeutet Klimagerechtigkeit, die wird mir zu selten gestellt, würde ich sogar eher sagen. Es ändert sich gerade, Tatsache,
ja,
bei den Journalistinnen, aber da diesen Diskurs und diese Sensibilisierung zu schaffen, finde ich sehr wichtig.
Ja.
Denn letztendlich müssen wir uns darauf berufen, dass diesen ganzen Luxus, diesen ganzen Wohlstand, den wir hier in Europa haben, der basiert bis heute noch auf die Ausbeutung von den Menschen im globalen Süden.
Ja.
Und wenn wir über Klimaschutz reden und über die sozialen Fragen reden, dann ist es natürlich wichtig, über die soziale Frage hier vor Ort zu reden, aber auch natürlich auf der globalen Ebene. Also, woher kommt dieser Luxus, vor allem durch die Kolonialzeit? Woher kommt all das, was wir gerade haben? Und klar heißt es jetzt nicht, dass wir gar keinen Wohlstand haben sollen, weil andere Menschen auch keinen Wohlstand haben, sondern es geht darum, dass wir solidarischer sein sollen, dass wir mehr denken müssen in Kollektiven, in grenzenübergreifenden Fragen und Politiken und da irgendwie auch den Fokus verschieben sollen auf, wir sind alle letztendlich betroffen von Klima, nur sitzen wir nicht alle in einem Boot, sondern wir sitzen in verschiedenen Booten in einem Sturm und dieser Sturm wird nicht uns zuerst betreffen, sondern die im globalen Süden.
Ja, ja. Okay. Dann, das klingt doch eigentlich, als müssten wir beide jetzt einen Deal machen. Wenn wir über dieses Thema reden, dann spielt Entwicklungshilfe ja eine große Rolle. Lass uns beide doch den Deal machen. Du machst mir einen Kontakt zum Bundesminister für Entwicklungshilfe. Den offiziellen Titel kenne ich gerade nicht. Und den hole ich dann hier vors Mikro und dann besprechen wir genau die Themen. Vielleicht machen wir das dann sogar in einer Dreierrunde. Was hältst du davon?
Sehr interessanter Deal, aber Tatsache ist es der Minister, mit dem ich am wenigsten Kontakt habe. Also ich habe ihn, glaube ich, weder mal getroffen noch gesehen und habe auch keinen Kontakt zu ihm. Und das ist ja das Spannende.
Ja.
Also der ist so gar nicht auf der Bildfläche von uns,
ja, und
auch nicht auf Öffentlichkeit. Das ja irgendwie genau zeigt, wie wenig wichtig anscheinend das Thema ist.
Dann würde ich sagen, lass den Deal, den wir beide machen, so ein bisschen umstrukturieren. Wir versuchen einfach mal beide, ihn vors Mikro zu bekommen. Und vielleicht schaffen wir das und dann machen wir einen Podcast zu dritt zum Thema internationale Entwicklungshilfe.
Okay, dann machen wir das so. Mal schauen.
Alles klar. Super. Quang, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe eine Menge neue Erkenntnisse gewonnen tatsächlich auch und hoffe, dass meine Hörer auch sozusagen ähnlich viel Spaß beim Hören hatten. Am Ende des Tages einfach herzlichen Dank und schön, dass du dabei warst.
Danke dir.
Alles klar. Dann mach's gut. Bis dahin. Tschö.
Tschüss.
Das war Quang Pasch von Fridays for Future. Ich denke, wir hören uns wieder. Ich hoffe es zumindest. Und übrigens, wenn ihr von Macht was zwischendurch auch mal etwas hören, sehen oder lesen wollt, dann schaut doch vorbei in unseren Accounts auf Facebook und Instagram. Da sind wir als Macht was, zum Beispiel bei Facebook, oder als Macht was _official bei Instagram. Dort veröffentlichen wir Ausschnitte aus unseren Podcasts, wir kündigen neue Folgen an und last but not least, dort könnt ihr uns natürlich auch Nachrichten schreiben. Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Was findet ihr schlecht? Hoffentlich nicht so viel. Welche Podcast-Gäste würdet ihr gerne mal hören? Und welche Fragen sollen wir diesen dann mal stellen? Also nehmt Kontakt mit uns auf, schaut drauf, wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao.